Willkommen bei Rare Stories. Und falls ihr neu mit dabei seid, in diesem Podcast spreche ich mit Menschen, die mit einer seltenen Erkrankung leben oder arbeiten. Betroffene, Angehörige, ÄrztInnen, Forschende, Menschen, die oft nicht gehört werden, obwohl ich denke, dass ihre Geschichte so, so wichtig ist. Rare Stories gibt Einblicke in den Alltag mit einer seltenen Erkrankung also. Und wir reden über Gefühle, über Herausforderungen, aber auch über kleine, aber auch große Lichtblicke und über das, was Betroffene wirklich brauchen. Heute geht es um Morbus Fabry und um Olivia. Sie hat vor gut 10 Jahren ihre Diagnose bekommen, denn in ihrer Familie war die Erkrankung dann auch bekannt und vor allem beim Vater. Aber darüber zu reden fiel allen schwer. Olivia erzählt, wie sie ihre Diagnose erlebt hat, warum ihr Vertrauen in das Gesundheitssystem erschüttert wurde und wie sie trotzdem ihren Weg geht. Ein Gespräch, ich denke, das berührt und zeigt, wie wichtig es ist, hinzuhören. Und ich freue mich sehr, dass ihr alle mit dabei seid. Und vor allem freue ich mich, liebe Olivia, dass du mit dabei bist. Hallo.
Hallo Matthias, schön, dass wir da sind.
Schön, dass wir beide da sind und sprechen können. Wie geht's dir denn?
Mir geht es im Moment gut, danke. Und bin ganz gespannt auf unser Gespräch und natürlich auch vielleicht ein bisschen was mitzugeben und da zu unterstützen.
Das ist so toll, dass du das gleich am Anfang sagst. Und ich bin wirklich dankbar, dass du, also jetzt schon sehr dankbar, dass wir das Gespräch führen werden, weil wir fangen ja auch erst an. Aber dass du, wie gesagt, nicht nur über dich sprechen möchtest, sondern immer mit der Intention auch, das hast du auch in unserem Vorgespräch gesagt, wenn das auch ein oder zwei Menschen hören, die nicht dadurch helfen kann, dann ist das ja schon so viel wert und so ist es wirklich auch. Und das ist auch, warum es diesen Podcast gibt und wir kriegen auch Feedback von Betroffenen, die genau das berichten. Von daher umso schön, dass wir über Morbus Fabry reden können. Und wer vielleicht doch zum allerersten Mal zuhört und sagt, Morbus Fabry klingelt nicht wirklich was, dann spult noch mal ein bisschen zurück, denn es gibt eine Intro-Folge mit Professor Kurscher. Da haben wir auch allgemein über Morbus Fabry gesprochen. Aber heute geht es auch um dich, liebe Olivia. Erzähl uns doch mal kurz, ja, wo fängt man an bei diesem Thema? Aber wann hast du zum allerersten Mal von Morbus Fabry gehört und in welchem Zusammenhang war das? War das in den Zeitraum von der Diagnosestellung von deinem Papa?
Genau, und zwar war der Weg bei uns so gewesen, dass eben vor den besagten 10 Jahren mein Vater mit Verdacht auf einen Schlaganfall ins Krankenhaus geliefert wurde und dort auf der Intensivstation betreut wurde. Die Ärzte aber keinen Schlaganfall feststellen konnten und auch so ein bisschen rätseln mussten, was dann tatsächlich bei ihm nicht in Ordnung ist oder wo das herkommt, weil er sehr komatös war und die Symptome nicht so gepasst haben oder überhaupt gar nicht so richtig eindeutig irgendeiner Krankheit wirklich zugeordnet werden konnte. Und nach einem Hin und Her von Wachsituation und wieder komatösem Zustand war dann ein Arzt dort zugange, der neben dem Krankenhaus eine Dialysepraxis hatte. Und dieser Arzt wurde dann hinzugezogen, hatte sich die Krankengeschichte oder eben den Verlauf da einmal angeguckt und war zufällig auch in der Forschung oder zumindest mit dem Morbus Fabry-Symptom vertraut und war dann tatsächlich der Erste, der den Verdacht geäußert hat. Auch die Nierenwerte da sehr stark von betroffen waren und sich am Ende eben herausstellte oder der Verdacht zumindest erstmal geäußert wurde, dass er innerlich gerade vergiftet sozusagen. Und wollten dann oder haben ihm dann einmal nahegelegt, sie möchten eine Blutwäsche probieren. Das wurde dann 3 Tage ausgetestet. Wir wurden im Prinzip schon zum Krankenhaus gerufen, um uns zu verabschieden, weil es eben doch sehr, sehr schlecht aussah und haben dann mit dem Arzt und meinem Vater zusammen beraten, ob er diesen Schritt jetzt nur noch geht oder nicht, weil für ihn eigentlich schon das Leben sozusagen beendet war. Also er hatte da keine Kraft und keinen Willen mehr und wir haben ihn dann doch dazu ermutigt, diesen einen Test noch zu machen. Und nach den 3 Tagen eben an der Maschine, an der Blutwäschemaschine, ging es ihm dann tatsächlich auch besser. Und der Arzt mit seiner Dialysepraxis hat ihn dann eben noch einmal zum Gespräch gebeten und seinen Verdacht eben geäußert, das so ein bisschen erklärt und dass er da gerne einen Gentest machen möchte. Und nachdem das dann bestätigt war, war dann auch ganz schnell klar, dass wir in der Familie da auch weiter testen möchten. Also in dem Fall war das dann mein Bruder und ich und auf der anderen Seite die Geschwister von meinem Vater.
Es waren 7, glaube ich, an der Zahl.
7, ne? An der Zahl, ja, genau.
Große Familie, ja.
Genau. Ja, und das Ergebnis war dann eben, ich bin übrig geblieben. Ich war dann die eine Auserwählte, die das dann eben jetzt mitgetragen hat. Und das Besondere an der Situation war dann auch, dass ich zu dem Zeitpunkt schon schwanger war, das aber noch nicht wusste. Und okay. Dann kurze Zeit später sich da natürlich dann auch dahingehend Fragen neu aufgetan haben. Und somit waren dann quasi mit einem Schlag schon 3 Generationen dieser Krankheit diagnostiziert.
Das hast du schon ganz viele Themenfelder auch aufgemacht. Da würde ich gerne nochmal reingehen, wenn ich darf.
Natürlich.
Also das ist natürlich auch ein harter Weg. Und du hast auch mir vorher schon mal gesagt, dass dein Vater oft nicht ernst genommen wurde, auch nach der Diagnose nicht, beziehungsweise hat es auch lange gedauert, bis die letztendliche Diagnose, du hast es auch gerade gesagt, dank auch eines einzelnen Arztes. Also es gab auch ganz viele Fehldiagnosen. Wie hast du das erlebt, beziehungsweise wie hast du ihn auch erlebt, bevor wir dann gleich auch nochmal über dich sprechen?
Ja, also mein Vater war von den Erzählungen meiner Mutter und auch von seinen Geschwistern her schon immer krank gewesen. Also er hat schon immer Symptome gezeigt. Das hat sich bei ihm schon im Kindesalter geäußert. Er war dann in seiner Jugend auch schon sehr, sehr stark betroffen, also mit Schmerzen, mit Schmerzschüben. Und keiner wusste so richtig, was er machen soll, wie er damit umgehen soll. Meine Oma ist viel mit ihm zu Ärzten gefahren. Er hatte damals eine Tischlerlehre gemacht und als Tischler gearbeitet. Diesen Job musste er dann aber auch recht früh aufgeben, weil das bei ihm so stark ausgeprägt war, dass er eben mit seinen Händen eben dieses Handwerk nicht mehr ausüben konnte. Und im Prinzip habe ich auch seit meiner Kindheit das schon aktiv mitbekommen. Also ich wusste immer, dass es meinem Vater nicht so gut geht, dass er irgendwie krank ist, dass er irgendetwas hat, von dem aber eben keiner weiß, was es ist. Und sehr viel Rätselraten war. Also er hat quasi von der Rückenmarkspunktion, war bei Heilpraktikern, ist bis nach Hamburg gefahren. Also hat wirklich sämtliche Ärzte aufgesucht und im Prinzip alles Mögliche probiert und über sich ergehen lassen. Auch wirklich schmerzhafte Untersuchungen, um irgendwie Klarheit da reinzubekommen. Und meine Mutter sagte immer, dein Vater ist eine tickende Zeitbombe, aber vermutlich wird er uns vielleicht alle überleben. Leider nicht der Fall, aber es war immer ein Mysterium irgendwie gewesen. Es hat sehr viel Unsicherheit in mir persönlich ausgelöst. Man kann sagen, ich habe immer gespürt und immer herausgehört, dass er ein Sonderfall ist. Auch dass das, was er nach außen sagt oder so wie es nach außen wirkt, nicht echt ist. Also als Simulant er bezeichnet wird, dass er einfach nicht arbeiten will. Und das sitzt tief, das muss ich schon sagen. Also zum einen eben in die Medizin als solches, weil es doch einen wirklich beschäftigt und die Frage sich umstellt, wie kann es sein, dass man so viel erlebt über so viele Jahrzehnte hinweg und kein Mensch dir helfen kann. Und obendrein dann aber auch eben auch der eigene Kreis, der eigene Bekannten- und Familienfreundeskreis dich plötzlich nicht mehr ernst nimmt. Ja? Auch weil man eben vom Wesen her, vom Mensch her, optisch nicht so krank erscheint. Ja?
Das ist immer noch etwas, was die Gesellschaft glaubt, zu wissen, dass man Krankheiten, also dass sie sichtbar sind. Ne? Ja. Und das ist halt wirklich ein großer, großer Fehler. Und das berichten wirklich alle Betroffene, die hier im Podcast-Interview sind, über ihre eigene Geschichte, dass das oftmals ja gar nicht so ist. Hattet ihr zwei, also die Möglichkeit, darüber zu sprechen, so, Papa, ich habe die gleiche Diagnose, also hat er das erfahren, habt ihr beide darüber gesprochen?
Nicht wirklich, nein. Also zum einen war es für meinen Vater im Prinzip sein Todesurteil, muss man mal so ganz, ganz direkt sagen, weil sein Arzt hat zu ihm gesagt, Herr Wischnewski, Sie haben jetzt Ihre Lebenserwartung erreicht. Er war Anfang 50 und dieser Satz hat, also muss mit ihm so viel gemacht haben. Er hatte so viel im Prinzip auch mit sich selbst zu tun, mit seinen eigenen Gedanken, mit eben dieser begrenzten Lebenserwartung. Da war nicht wirklich viel mit reden. Also wir haben das mehr oder weniger, also es war offensichtlich und jeder wusste, okay, ich, die Tochter, die hat das jetzt auch und er hat auch gefragt, wie es mir geht, aber es ist nicht so, dass wir da an einem Tisch gesessen haben und das mal fröhlich ausdiskutiert haben oder wirklich offen darüber gesprochen haben, was das jetzt bedeutet oder wie wir uns damit fühlen, wie er sich damit fühlt, wie ich mich damit fühle. Es hat sich schon sehr viel, sehr stark eben um ihn gedreht, um seine Symptome, dass es ihm nicht gut geht und dass das, was so am offensichtlichsten war, war eben durch die Dialyse. Also er wurde dann ab Diagnose direkt an der Dialyse angeschlossen, weil seine Nieren im Prinzip da schon vor dem Aufgeben waren. Das Einzige, was er noch hatte in seinem Leben, Essen und Trinken im Prinzip war. Ne? Also er war körperlich eingeschränkt, die Organe waren schon sehr schwach gewesen und nun wurde noch das Essen und Trinken eingeschränkt, also er durfte nicht mehr frei wählen, was er essen darf. Seine Flüssigkeitszufuhr betrag nur noch 500 Milliliter am Tag und das war für ihn der Fokus. Darum drehte sich im Prinzip alles ab da in seinem Leben und somit auch für uns. Ja? Also darum drehte sich der Alltag. Ne? Das heißt, wenn wir zusammen waren, haben wir selber versucht, darauf zu achten, ihm nicht zu viel vorzuessen oder im Sommer nicht zu sagen, oh, ich habe so einen Durst. Also man kann sich das so schwer vorstellen, aber der Fokus lag wirklich mehr oder weniger darauf zu vermeiden und darauf zu achten, das nicht zum Thema zu machen. Ja? Und eher das, was jetzt am Ende noch ihn noch mehr einschränkt, so ein bisschen mit zu betreuen.
Das heißt, das verändert natürlich eine ganze Familiendynamik, oder?
Ja, absolut, genau. Also meine Mutter, die ihn ja so auch schon kennengelernt hatte, waren über 40 Jahre verheiratet, also schon sehr früh, sind dann auch sehr früh Eltern geworden und viel Belastung war am Ende eben auch auf meiner Mutters Schultern. Sie hat ihn bis zum Ende dann auch gepflegt. Also der Zustand wurde ja mit den Jahren auch immer schlechter, immer kritischer. Und war für sie eine unheimliche Belastung. Also so als Frau und als Partner, der da ganz eng immer dabei ist, ist das eine unglaubliche psychische Belastung, denen sich viele, glaube ich, auch nicht bewusst sind. Wenn man sich automatisch irgendwie anpasst, sich selber so ein bisschen verliert, vergisst und vielleicht auch unterschätzt, was das mit dem eigenen Leben macht, ja, oder wie sehr man sich tatsächlich auch einschränkt, ja, und die Bedeutung dieses in guten wie in schlechten Tagen wirklich auf einmal sehr ernst wird und eine ganz, ganz andere Bedeutung trägt. Und der Vergleich jetzt natürlich im lebenden und im verstorbenen Zustand ist immens. Also das ja, ist alleine doch schwer zu tragen, würde ich sagen. Ja, also das nur aus der Partnersicht und dann nochmal aus Tochtersicht, ja, die ihre eigenen Gedanken und Probleme hat, sich mit dem des Vaters auseinandersetzt und vielleicht auch das nach außen trägt, ausspricht oder fühlt, was mein eigener Vater nicht konnte, ja, für ihn vielleicht auch ein Stück mitgetragen habe. Und ja, der Rest, der im Prinzip auch nur zugucken kann, vielleicht nicht richtig versteht, was das eigentlich bedeutet, ja, oder die Tragweite gar nicht so richtig erfassen kann. Und dadurch, dass das bei meinem Sohn ja dann auch bestätigt wurde, war das für meinen Vater nochmal ein zusätzlicher Schlag, würde ich sagen. Also für ihn war mein Sohn auch immer irgendwie was ganz Besonderes. Und,
hat er sich mit verantwortlich gefühlt, ja, vielleicht auch?
Ja, ja, absolut, denkst du? Absolut. Ja, 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 ja. Also für ihn war er immer etwas sehr Besonderes. Er hatte im Prinzip, glaube ich, auch schon so ein bisschen die Angst, dass es ihm so schlecht gehen könnte oder einfach dieses, ich weiß, was da in dir passiert, ich weiß, was das auslösen kann, ich verstehe dich, ja, und ich möchte, dass es dir gut geht und ganz klar aber auch Schuldgefühle. Also das hat man immer gemerkt, das hat ihn unheimlich beschäftigt, sicherlich auch ein Stück weit mir gegenüber. Und ja, das hat man sehr stark gemerkt, dass ihn das sehr beschäftigt hat und ja, ihn irgendwie auf seine Art immer versucht hat, ja, zu bestätigen, ja, oder ihm das Gefühl zu geben, dass er das sieht, dass er ihn sieht. Ja.
Das ist, glaube ich, eine doppelte Herausforderung. Auf der einen Seite hat man eine seltene Erkrankung und dann gibt man die ja auch noch, ich sag mal, zweimal weiter. Ja, also dann kommt diese seltene Erkrankung in der Familie so oft vor. Ja. Mhm. Und du hast vorhin schon auch gesagt, das ist auch, glaube ich, eine ganz besondere Situation. Als das mit der Diagnose im Raum stand, warst du schon schwanger und wusstest es zu diesem Zeitpunkt noch nicht. Wie war das dann damals für dich, als du dann auch erfahren hast, dass du schwanger bist und ja, dann auch gleichzeitig mit so einer familiären Diagnose konfrontiert zu sein?
Also die Tragweite war mir zu dem Zeitpunkt nicht wirklich bewusst. Ich sag mal, ich habe meinen Vater natürlich gesehen, also ich habe den immer noch vor Augen, eben weil er für Morbus Fabry wirklich ein sehr, sehr, ich sag mal, ein Paradebeispiel ist, ja, an komplett Symptomen, also wirklich ausgeprägt zu 100% in allen Bereichen, plus natürlich alle Folgeerkrankungen, die durch das Nicht-Diagnostizieren noch dazugekommen sind im Laufe der Jahre, ne? Also da ist dann Osteoporose und ja, also sämtliche, die Diagnoseliste ist lang, und dadurch, dass ich das immer vor Augen hatte, hat mir zwar, glaube ich, so unbewusst immer im Kopf geschwirrt, oh mein Gott, jetzt kriege ich einen Sohn. Wenn der das hat, dann habe ich quasi meinen Vater vor Augen. Ja? Und die Angst davor, dass das so schlimm wird wie bei ihm, dass er nur 50 Jahre alt werden kann, dass er nicht richtig leben kann. Auf der anderen Seite war das aber auch so surreal, weil ich diese Krankheit und die Symptomatiken und das alles noch gar nicht richtig greifen konnte, nicht wirklich verstehen konnte und auch überhaupt nicht auseinanderhalten konnte, was ist jetzt das, was eigentlich diese Krankheit verursacht und wie sie sich zeigt und was ist das, was wirklich durch das Nicht-Therapieren dazugekommen ist. Ne? Also mein Vater ist natürlich war so schwer erkrankt, eben weil sich keiner um ihn gekümmert hat oder kümmern konnte. Und da aber auch zu differenzieren, also nicht gleich den schwarzen Peter an die Wand zu malen, ne, und vom Allerschlimmsten auszugehen, sondern auch, ja, realistisch zu sein, ja, und versuchen, etwas klarer zu sehen, was ist Wirklichkeit, ja, und was kann eigentlich gar nicht passieren, ja, dadurch, dass wir es schon so früh wissen. und die Medizin sich immer weiterentwickelt, die Therapien sich immer weiterentwickeln und heutzutage ganz, ganz andere Möglichkeiten haben. Ne? Also ich muss sagen, da schwanken immer so zwei Extreme in mir. Einmal dieses Worst-Case-Szenario mit dem Schlimmsten, ja, 50 ist vorbei. Und auf der anderen Seite habe ich das aber auch sehr, sehr stark sehr stark verharmlost, ja, und habe das weggedrängt und dachte mir, das kann ja gar nichts, also es kann ja nichts passieren. Ne? Da wird schon nichts und da muss ich ja auch nicht zeigen. Und also es ist immer so ein Pendeln zwischen zwei Extremen gewesen, ja.
Ja. Und vor allem, wenn, also man muss ja auch bei sich bleiben. Und du hast gesagt, du hast so deinen Vater auch im Hinterkopf. Ich darf sagen, er ist, glaube ich, letztes Jahr im Hospiz verstorben, genau. Hast du mir gesagt. Wie ist man denn eigentlich mit dir umgegangen? Also abgesehen von der Situation mit oder bei deinem Vater, wurdest du nochmal, also ärztlich richtig aufgeklärt, was die Erkrankung ist und welche Symptome vielleicht auch möglich sind? Ich denke mir, wenn du da natürlich deinen Vater gesehen hast damals auf der Intensivstation und man die Diagnose bekommt, klar, also wie soll man da auch noch bei sich bleiben und erst recht, wenn man weiß, man hat auch ein neues Leben in sich, ja?
Also das war ja, also der Arzt, der das im Prinzip vorangetrieben hat oder ans Licht gebracht hat, war ja, wenn man das jetzt mal so salopp ausdrückt, ein einfacher Nierenfacharzt. Er war jetzt an kein Zentrum, an kein Fabry-Zentrum oder nicht mit Spezialisten da im Austausch, zumindest nicht so wie ich es mitbekommen habe. Und er war dann derjenige, der mich mehr oder weniger dann darüber aufgeklärt hat, aber eben mit den, ja, ich weiß nicht, wo er seine Informationen da hergeholt hatte, aber mit den Daten, die ihm damals vorlagen. Also zu dem Zeitpunkt war er der Meinung, dass die Krankheit bei Frauen A nicht so schlimm ist, dass, ja, dass die Wahrscheinlichkeit zwar auch bei 50-50 liegt, dass ich es meinen Kindern weiter vererbe, aber eben doch schon stark mit der Betonung, dass ich da nichts nicht so stark zu befürchten habe. Ne? Also wir behalten das so ein bisschen im Auge und hat dann so die Grundsymptome mal aufgenommen. Aber mehr war das dann eigentlich auch nicht. Und es hat wirklich auch einige Jahre gedauert, ohne dass wir wirklich aktiv mit Spezialisten in Kontakt waren. Also ich habe das im Nachhinein, ich hatte jetzt kürzlich erst ein Gespräch mit dem Nephrologen, mit dem ehemaligen Nephrologen meines Vaters, einfach für mich zum Austausch, weil ich eben auch Fragen hatte, dadurch, dass mein Vater wirklich sehr wenig erzählt hat. Also bei uns zu Hause wirklich viel nicht erzählt hat und das bin ich mit dem auch nochmal durchgegangen. Es sind keine Fachärzte für Morbus Fabry. Ne? Also er selber wusste auch nicht so genau, also sie haben sich darüber informiert, ja, welche Therapieform, was er braucht und wie viel. Aber mein Vater selber hat sehr viel abgelehnt. Er selber wollte nicht zu einem Spezialisten gehen. Also für ihn hat einfach nichts mehr einen Sinn ergeben. Ja? Also er hat jegliche ärztliche Unterstützung abgeblockt, keine lebenserhaltenden Maßnahmen. Er wollte keine Tests, keine Kontrollen. Also er hatte den Glauben komplett in die Medizin verloren. Er hat für sich selbst entschieden, dass er genug gelitten hat mit allem. Und aber ich stand da irgendwie nie so richtig im Raum, irgendwie nie so richtig im Thema. Also ich würde jetzt rückblickend sagen, dass ich mich von dem Arzt jetzt auch nicht so ernst genommen gefühlt habe. Beziehungsweise eher die Erwartungshaltung gehabt hätte, mir zu sagen, hier, das ist die Adresse oder ich habe sie schon mal vorgemerkt, ja, oder habe bekannt gegeben, dass sie eine neue Patientin mit der Diagnose sind. Dort werden sie adäquat behandelt. Also dass es dieses Zentrum oder diese Spezialisten schon Jahrzehnte gibt. Das war mir, ich wusste das nicht. Ich kann auch gar nicht sagen, warum, aber wir haben nicht selber recherchiert, nicht großartig. Ja? Also bei Google eingegeben, Morbus Fabry und dann vielleicht so die ersten drei Ergebnisse, die da so rauskamen, mal so überflogen und geguckt, okay. Aber mehr Informationen waren auch irgendwie gar nicht, ne? Also keinen Blick für Selbsthilfegruppe gehabt, keinen Blick für irgendwelche anderen Organisationen gehabt oder dass da Charité plötzlich aufgeploppt wäre, irgendwie gar nicht. Ich habe mir das dann irgendwann, hat es dann irgendwie Klick gemacht und habe mir dann eben selber den Kontakt zur Charité gesucht. Und dann wurde ich auch einmal wirklich komplett durchgecheckt. Also werde regelmäßig untersucht und alle Organe sind im Blick gehalten. Und da werde ich auch wirklich, also ich werde jetzt ernst genommen. Ja, ich habe meinen Fachspezialisten da und genau, muss mir da in dem Sinne keine Gedanken machen.
Das heißt also, du fühlst dich jetzt gut beraten, gut betreut. Würdest du sagen, du hast dein Vertrauen im Gesundheitswesen zurückgewinnen können? Und gab es vielleicht noch Situationen oder ja, weil du hast gesagt, man weiß gar nicht, warum man nicht schon selbst recherchiert hat. Aber manchmal wusste man ja gar nicht, was man suchen sollte. Genau. Woher soll man das auch wissen? Erst recht, wenn es sich um eine seltene Erkrankung handelt. Was hätte dir damals noch gefehlt? Was hättest du dir gewünscht? Egal jetzt, ob von der Gesellschaft, von Kollegen, von Freunden, von den Ärzten. Was hätte dir noch mehr, weiß ich nicht, Sicherheit gegeben? Mehr Verständnis gegeben, Aufklärung?
Ja, also
Fragezeichen, alles. Ne?
Genau, ja.
Genau.
Ja, alles. Ja, ich denke, es ist ein bunter Blumenstrauß, ein Mix aus unterschiedlichen Dingen. Also für uns war die Situation damals, okay, da ist jetzt, es gibt eine Krankheit, die hat diesen Namen und die kennt kein Mensch. Ja, also es fühlte sich für uns so einsam an und so selten, ja, dass man da A, mit niemandem drüber sprechen kann, B, es keine Informationen wirklich großartig gibt und wir selbst das, was wir im Internet gefunden haben, irgendwie auch nicht wirklich als, also das wirkt ja jetzt nicht, als wenn das sehr ausführlich wäre, ja, okay, da ist eine Krankheit, aber quasi ein Absatz und das war's dann, also ja, absolut. Also wie gesagt, ne, die Erwartungshaltung oder der Wunsch, dass der Arzt, der die Diagnose schon stellt oder sicherstellt, da auch wirklich eine Schnittstelle bildet, ja, und die Informationen wirklich automatisch weiter fließen lässt und das wie ein Prozess, einen definierten Prozess vielleicht gibt, ja, wie man damit umgeht, weil das ist so, herzlichen Glückwunsch übrigens, Sie haben das und nun gucken wir mal, ja, also das Einzige, was aktiv wirklich war, ist, okay, mein Vater geht jetzt zur Dialyse und bekommt da eine Form von zusätzlicher Therapie, aber was ist dann mit dem Rest, also Aufklärung, genau, also wirklich ein fundiertes Aufklärungsgespräch, seien es Unterlagen, Broschüren, der Hinweis zu einer Website, wo Informationen wirklich allgemein dargestellt sind, ja, oder für unterschiedliche Themen wirklich vorhanden sind oder also und nicht nur auf der ärztlichen Seite, sondern auch, es gibt ja auch soziale Aspekte, die da mit reinfallen, ne? Also in dem Fall war dann mein Vater aber gar nicht mehr in der Lage zu arbeiten. Da musste sich noch gerechtfertigt werden, ja. Zu einem Gutachter, ja, um zu beweisen, was er hat. Diese Krankheit war da irgendwie auch noch nicht so richtig klassifiziert oder noch nicht so richtig. Auch da irgendwie nicht wirklich ernst genommen, ne? Also da wirklich kämpfen zu müssen oder ne, diese sozialrechtlichen Aspekte eben, dass man da auch steuerseitig vielleicht Vorteile hat, ja. Was bedeutet das eben für das komplette Leben? Weil das kann einen, wenn es eben auch schon im fortgeschrittenen Stadium ist oder dann eben ernster wird, weil bei vielen weiß man ja gar nicht, wie sich das weiterentwickelt, ja. Es gibt keinen klassischen Verlauf, ja. Also es kann sein, dass es mir heute gut geht und in 3 Jahren passiert dann eben irgendwas. Oder es gibt, man weiß heute, dass Frauen auch genauso betroffen sein können. Ja? Dass die Krankheit bei Frauen genauso ausbrechen kann und auch früher ausbrechen kann, dass sie auch leiden, dass es ihnen nicht gut geht, dass sie nicht mehr in der Lage sind zu arbeiten. Also da hängt so viel dran und das ist ja wie bei vielen Dingen, ja, wo man versucht, sich das irgendwie selber zusammenzufriemeln. Irgendwann nach Jahrzehnten entsteht dann so ein ganzes Puzzle, ja, Aber ja, die kleinen, also das ist, wie du vorhin gesagt hast, ja, man weiß nicht, wonach man suchen soll, wenn man nicht weiß,
Richtig.
wonach man sucht, ja, und
Ja.
wo dann noch irgendwie was herkommen könnte, ja.
Und man möge sich nun vorstellen, dass viele auf der einen Seite vielleicht noch gar nicht die Diagnose haben, aber merken, irgendetwas stimmt nicht. Und auf der anderen Seite, dass viele auch ja vor denselben Herausforderungen stehen und anfangen, dieses Puzzlestück, ich benutze mal dein Bild, weil es so schön ist, erstmal anzufangen und sich erstmal ja zu orientieren und vielleicht gar nicht wissen, wie groß wird dieses Puzzleteil eigentlich werden, ja, oder wie groß wird dieses Puzzle werden, wie viele Puzzleteile gibt es eigentlich. Und dazu soll auch hoffentlich dieser Podcast beitragen, um auch ja Wissen, Orientierung mitzugeben. Liebe Olivia, wie geht's dir denn heute? Wie lebst du heute mit Morbus Fabry?
Also ich lebe derzeit gut mit Morbus Fabry. Ich bin, wie gesagt, regelmäßig zu Kontrolluntersuchungen. Habe da auch einen bunten Blumenstrauß an Überweisungen zu unterschiedlichen Ärzten. Ich nehme das sehr, sehr ernst und bin da auch sehr, sehr dankbar jeden Tag aufs Neue, dass ich jetzt ja darum weiß, dass ich aktiv etwas dagegen tun kann, dass ich die medizinische Unterstützung annehmen kann, und neben dem Körperlichen achte ich auch sehr auf mentale Gesundheit. Also ich hatte da auch mal so eine schöne Broschüre bei dem Facharzt mitbekommen. Da ging es, glaube ich, allgemein um chronische Krankheiten. Da waren so Aufkleber mit dabei, ja, wie man und so kleine Tabellen und Übungen, um seine Gedanken von negativ ins Positive zu wandeln, ja, und dass es eben sehr wichtig ist, selber daran zu arbeiten und sich da nicht quasi so reinfallen zu lassen.
Ja.
Das ist mir sehr wichtig. Und ja, ansonsten an Tagen, wo es mir nicht so gut geht, ziehe ich mich zurück. Da erlaube ich mir dann auch, ja, einfach Verabredungen abzusagen, ja, oder wenn es sehr heiß ist zum Beispiel, da geht es mir dann in der Regel auch nicht so gut, starken Wetterumschwung, dann ziehe ich mich einfach zurück, genau, dann mache ich einen Tag ruhig,
Ja.
übertreibe nicht, ich weiß aber auch gleichzeitig, ah, okay, das ist dann jetzt so, ich akzeptiere es und dann fällt es mir leichter, das einfach vorbeigehen zu lassen, ja, das auszuhalten und weiß aber, es geht dann auch wieder weiter. Also
Du
dankbar.
achtest also auf dich, ja, weil du weißt, das könnte das sein. Du hast einen Plan, du hast deine Termine, du
Genau.
hast dein eigenes Netzwerk erstellt, sage
Genau.
ich mal, an Arztterminen, vielleicht
Genau.
guten Freunden. Also du hast wahrscheinlich auch, also die Frage, also als Frage formuliert, nicht medizinisches Personal, mit dem du dich einfach auch mal austauschen kannst, weil Morbus Fabry wird ja nicht 24 Stunden deinen
Nee.
Tag wahrscheinlich ja
Ja.
beeinflussen, weil du bist ja so viel mehr als Morbus Fabry betroffen. Hä? Du
Ja,
bist ja
ja.
Mutter, du bist Freundin, du bist Schwester, du bist und so weiter und so fort. Das ist ja auch wichtig und deswegen finde ich gut, dass du auch die mentale Gesundheit ansprichst. Das geht ja auch über die Krankheit hinaus, ne?
Ja. Ich finde auch, dass gerade so therapeutische Angebote aus meiner Sicht auch in solchen Diagnosefällen, ja, also ich meine, es gibt schwere Krankheiten, wo man dann eben an Therapeuten schon verweist, ja, oder wo man das bei der Diagnosestellung vielleicht schon mit andeutet. Ich finde, dass das auch ein Punkt ist, den man da
Ja.
in solchen Fällen ruhig mit reinbringen kann, ja, weil das oft auch in unserer Gesellschaft noch als Schwäche empfunden wird, ja, oder vielleicht als, aber ich habe ja nichts. Aber gerade so eine Diagnose kann unheimlich viel auslösen und eben dieser Umgang damit auch, ja, oder erstmal überhaupt zu akzeptieren, dass es so ist, wie ich es bei meinem Vater gesehen habe, der es bis zum Schluss nicht wirklich konnte. Ist das, wenn man jetzt zusätzlich noch depressiv wird, natürlich um einiges härter mit einem umzugehen, als wenn man da
Absolut.
aktiv gegensteuern kann. Genau. Deswegen ist Reden für mich sehr wichtig. Und ja, suche mir da meine Leute, die das verstehen können. Ja, ich verstehe aber auch oder akzeptiere es auch, wenn jemand das nicht greifen kann oder auch nicht das Interesse hat, sich damit auseinanderzusetzen. Ja.
Ja, auch diese Entscheidungen müssen gefällt werden. Wie wichtig ist es hier eigentlich, so Austausch mit Betroffenen, hast du gemerkt, dass das gut tut? Bist du Ansprechpartnerin für andere? Hast du auch Ansprechpartner auch vielleicht damals gehabt? Findest du den Austausch so untereinander wichtig, wertvoll?
Also ich muss sagen, dadurch, dass ich ja vorher mich da gar nicht so wirklich mit auseinandergesetzt habe oder gar nicht aktiv irgendwie darüber nachgedacht habe, wo es vielleicht Betroffene geben könnte oder dass es da eben doch eine Plattform gibt, muss ich sagen, ich bin jetzt noch gar nicht so lange etwas tiefer da in dieses Universum eingetaucht und muss sagen, dass sich da eine ganz neue Welt für mich erschlossen hat. Und eine sehr, sehr schöne, positive Welt. Einfach, weil man sich unter A, Betroffenen und auch nicht nur rein mit Morbus Fabry, sondern allgemeinen Menschen mit seltenen Erkrankungen, sich auf einmal nicht mehr so seltsam fühlt. Ja? Also ein Stück weit Normalität, beziehungsweise so schön zu sehen, wie offen die Menschen damit umgehen. Ja? Also nicht diese Berührungsangst haben und offen quasi ihre Schwächen zeigen können, ja, und offen sagen können, ey, boah, mir geht's richtig schlecht. Oder was da eben einfach so dranhängt, ohne das so wahnsinnig zu dramatisieren. Ja? Und ja, es fühlt sich unheimlich toll an, weil das für mich immer ein sehr tabubelastetes Thema war. Und jetzt eben mit Selbsthilfegruppen, mit anderen Partnern, Firmen festzustellen, dass es da tatsächlich Menschen gibt, die sich damit auseinandersetzen und die da aktiv drüber sprechen und die es fördern, darüber zu sprechen. Das ist so, oh, das lässt mein Herz so aufgehen. Und es ist wirklich, also es gibt mir unheimlich viel Energie, positiv.
Das sieht man dir auch an. Und Olivia, du bist ja selbst eine Person, die das macht, ja. Von daher, das ist ja so schön und du förderst das ja auch. Und vor allem, ja, dein Mitwirken hier im Podcast ist sehr, sehr, sehr wertvoll. Ich komme mal zur letzten Frage, weil das passt jetzt wirklich sehr, sehr gut und das schließt auch so den Kreis, finde ich. Was möchtest du denn anderen Betroffenen mit auf den Weg geben, die vielleicht jetzt auch gerade, an dem Zeitpunkt sind, wo sie eine Diagnose erhalten oder auch vielleicht besonders Frauen, denen vielleicht auch gesagt wurde, wie bei dir, ja, es wird bei ihnen nicht so schlimm sein.
Ja, also alles, was jemand einem entgegenbringt, ja, was vielleicht einem andeuten könnte, ach, ist nicht so schlimm. Also wenn es eher entwertet wird, ja, oder heruntergespielt wird, würde ich immer sagen, ne. Ja, selber auf sich hören und selber den Weg suchen, sich einen Ansprechpartner suchen, selber informieren, wenn man diese Information schon so nicht bekommt, und sich selber davon überzeugen. Ja. Wenn man die Information nicht an die Hand bekommt, ja, durch dieses Medium zum Beispiel, ja, dann auch aktiv die Selbsthilfegruppe vielleicht suchen, ja, und da um Rat fragen. Man kann sich über alles austauschen, mutig sein, ja, und nach Hilfe fragen. Sei es eben, wie ich gesagt habe, zum Beispiel, ja, auf psychologischer Ebene, alles, was einem irgendwie gut tun kann, zu tun und Nein sagen. Das hatte ich vor kurzem auch schon mal gesagt. Sich erlauben, Nein zu sagen. Also nicht anpassen zu müssen. Ja, auch wenn das Umfeld das nicht versteht oder andere Leute nicht verstehen, wie es in einem drin geht. Gerade wenn man eben so normal aussieht, ja, oder das blühende Leben wirkt, zu sagen, nein, heute nicht. Ja, heute geht es mir nicht gut. Ja, oder man muss es auch gar nicht erklären. Ein Nein ist ja schon Erklärung für sich. Und mutig sein, Hilfe hinzuziehen und bei sich bleiben. Ja, nicht rechtfertigen, sondern es ist, wie es ist. Und die anderen können es akzeptieren oder lassen.
Ja, das finde ich. Punkt. So. Olivia hat einen guten Punkt gemacht. Olivia, das war schon meine letzte Frage und ich möchte dir wirklich nochmal von Herzen danken für diese Ausführung, dass du uns so mitgenommen hast und dass du halt auch so eine laute Stimme bist, dass du auch in diesem Fall ein Vorbild bist und ich denke, schon alleine ja von dieser sehr prägnanten Geschichte können ganz viele auch lernen und sich orientieren und vielleicht dürfen wir mit dieser Podcast-Folge ein Gefühl mitgeben, dass man nicht alleine ist. Ja. Olivia, ich danke dir sehr und dir und deinem Sohn alles Liebe und Gute.
Dankeschön, Matthias.
Danke auch. Und wenn ihr es nicht abwarten könnt, dann dürft ihr natürlich alle Folgen, die es bisher schon gegeben hat von Rare Stories, auch nochmal nachhören. Ansonsten hören wir uns im nächsten Monat wieder. Am 15. kommt eine neue Folge raus. Bis dahin alles Liebe und Gute und bis bald.